Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Bernhard Kaspar hielt den Vortrag »Das Problem der theologischen Differenz – Überlegungen zum siebten Buch der Confessiones Augustins« auf der Tagung »Die Angewiesenheit der Theologie auf das philosophische Fragen« in der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg. Die Tagung war als Gedenkveranstaltung zum 75. Geburtstag von Bernhard Welte angelegt. Die Vorträge der Tagung wurden in folgendem von Bernhard Kaspar herausgegebenem Band publiziert: Die Angewiesenheit der Theologie auf das philosophische Fragen, München im Verlag Schnelle und Steiner 1982. Die digitale Publikation finden Sie auf dem Freidoc-Server der Universitätsbibliothek Freiburg.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die theologischen Probleme wollen ins Menschliche übersetzt werden und die menschlichen bis ins Theologische vorgetrieben. Mit diesem Satz hat Franz Rosenzweig zu umschreiben versucht, was er mit seinem neuen Denken anstrebte. Und ich meine, man könnte über das Werk Bernhard Weltes, das ein Bedenken der Grenze ist, wie uns Klaus Hämmerle dargestellt hat, wohl auch kein besseres Motto schreiben als dieses. Denn jenes geduldige, der Sache zugewandte Bedenken der Grenze des Menschlichen geschieht im Werke Bernhard Weltes ja nicht selbstgenügsam. Es geschieht, insofern es Philosophie ist, so doch nicht nur um der Philosophie willen, sondern es geschieht im Hinblick auf den Glauben. Und dort, wo das Denken Bernhard Weltes die Inhalte des Christlichen zur Sprache bringt, geschieht dies ebenso nicht in theologischer Selbstgenügsamkeit, sondern es geschieht im Hinblick auf den Menschen. Es vollzieht sich als ständige Grenzüberschreitung oder als ständiges Austragen der Differenz. Bernhard Welter hat, meine ich, mit diesem Austragen der Differenz einen Grundzug wieder aufgenommen und in unserer Gegenwart lebendig werden lassen, der allem großen christlichen Denken innewohnte, wenn er auch in den letzten 200 Jahren durch die säkularistische Spaltung von Welt und Überwelt verunklärt wurde und zuweilen ganz vergessen wurde. Nach Origenes und Clemens von Alexandrien ist sicher Augustinus der christliche Denker, in dem uns dieses Austragen der Differenz zum ersten Mal in aller Deutlichkeit vor Augen tritt. Deshalb möchte ich mir gestatten, als Beitrag zum Thema unserer Tagung, auch um den Lehrer, der mich Augustinus eigentlich erst verstehen lehrte, zu ehren, einige Überlegungen zum siebten Buch der Confessiones vorzulegen. Denn in diesem Buch geht Augustinus ja selbst ausdrücklich auf die Frage ein, inwiefern die Kenntnis der Philosophie, das heißt der Libri Platonici, für die Entfaltung seines christlichen Denkens vonnöten gewesen sei. Es ist von der Forschung viel Mühe auf die Frage verwendet worden, welche Bücher der Platoniker oder gar Platon selbst Augustinus denn gelesen habe. Ich möchte diese Frage, die ja eigenes Gewicht hat, jedoch bewusst einklammern und unmittelbar die Frage stellen, zu welchen Erkenntnissen Augustin denn durch die Bücher der Platoniker geführt wurde und wie er sie in den Gang seines christlichen Denkens aufnahm. Fragt man sich dies, so wird deutlich, dass Augustin durch die Lektüre der Platoniker und das durch sie initiierte Denken zunächst einmal in eine dreifache Bewegung hineingerät, die jedoch eine dreifach einige ist und die wesentlich im Denken und durch das Denken geschieht. Sie ist der Struktur nach die Bewegung, die für das gesamte abendländische Philosophieren bis zu Hegel hin maßgebend war und blieb. Zum einen gerät Augustin in ein Geschehen des Denkens hinein, das ihn sehen lehrt, dass das, was er bis jetzt für allein wirklich gehalten hatte, doch nur in bedingter Weise wirklich ist, was der Verfasser der Confessiones zunächst für wirklich gehalten hatte, war das räumlich Ausgedehnte und das zeitlich sich Erstreckende, Es war die Wirklichkeit, die den Sinnen zugänglich ist und von der nun eingesehen wird, dass sie weder ganz ist noch ganz nicht ist. Es war jene Wirklichkeit des Außen, die sich in der Differenz, die dem Denken nun plötzlich aufgeht, doch nur als die Wirklichkeit des Korruptibile, des Violabile und Mutabile zeigt, das heißt als die nicht beständige Wirklichkeit. Bei ihr kann das Denken deshalb auch nicht verweilen, sondern es wird gerade als Denken, indem es zu der ihm eigenen Bewegung kommt und in das ihm eigene Geschehen gerät, über die derart vergängliche und nur im Auseinander bestehende Wirklichkeit hinausgetrieben, zu einem darüber hinaus, das nur negativ zur Sprache gebracht werden kann, dem Inkorruptibile, Inviolabile, Immutabile. Es wird in der das Denken als Intentionalität selbst ausmachenden Sehnsucht nach Laxamentum et Respiramentum in eine Differenz hineingerissen, die es zwingt, das Vergängliche und nur im Auseinanderbestehende auf ein nur negativ zur Sprache zu bringendes hin zu sammeln, dank dessen alles doch erst wirklich wäre. Das Denken erfährt sich selbst in einer Komparation, in welcher es sich nur des einen sicher ist, dass es nämlich das Inkorruptible dem Korruptible vorziehen muss, ja, dass es das Korruptible als Korruptible überhaupt nur aufgrund des Inkorruptible denken kann. In dieser Komparation, die das Denken selbst ausmacht, aber erfährt sich die Cogitatio berührt von dem, über das hinaus es ein Melius nicht gibt. Oder wie Augustin den Gedanken in 4,6 in der Sprache des Bekenntnisses formuliert, gäbe es etwas, was besser ist als mein Gott, so wärest du mein Gott nicht der Unverderbliche. Der Sache nach nimmt Augustin hier Anselm vorweg, wenngleich auch nicht der Formalität des Argumentes nach. Die Differenz, in welcher sich das Denken in der Einkehr bei sich findet, treibt es zu der Suche nach der je größeren Wahrheit und so kommt es schließlich zu jenem Aufstieg, der in der größtmöglichen Dichte in 1723 zur Sprache gebracht wird, dem Aufstieg von den Körpern über die empfindende Seele zu der Interior Vis und schließlich zu der Ratiocinans Potentia. Diese aber richtet sich selbst noch einmal in sich selber auf, in dem Versuch, sich selbst zu verstehen, denn sie muss sich ja fragen, wieso sie überhaupt Wahres erkennen kann. Sie muss sich fragen, warum sie in jener Generalbewegung der Komparation begriffen ist, die sie ausmacht. Sie muss sich fragen, von welchem Licht sie selbst erleuchtet ist, da sie durch Lichtung Gelichtetes wahrnimmt. Derart aber gelangt die Ratiocinans Potentia, die sich selbst zu verstehen sucht, ad id quod est in ictu trepidantis aspectus, zu dem, was schlechthin ist, in dem blitzenden Moment eines zitternden Erblickens. Damit gelangt die Kraft des Denkens aber zweitens auch zu sich selbst. Die Suche, welche die Differenz eröffnet, die das Denken in seinem Geschehen ausmacht, ist wie die Suche nach der Wahrheit, zugleich die Suche des Denkenden nach sich selbst. Die Intentio, welche die Bilder der Vorstellung formt und im Durchgreifen der Bilder nach der Wahrheit sucht, sie sucht zugleich und in einem damit nach dem Denkenden. Deshalb ist es konsequent, dass der entscheidende Schritt in 1723, der über die Ratiocinans Potentia als solche hinausführt, erst in jenem se erigere ad intelligentiam suam geschieht. Dass eben erst dort, wo die Frage nach dem Woher des eigenen Denkenkönnens gestellt wird, jene Berührung durch das geschieht, quod est. Indem es dem Denken um das Sein des Seienden geht, geht es ihm auch schon und in einem um sich selbst. Und erst indem es ihm um sich selbst geht, geht es ihm auch um das Sein des Seienden und dessen namenlose Einheit. Indem es dem Denken um das geht, wozu es sagen könnte, satt est, bene est, geht es ihm im Grunde auch schon um den Grund der Möglichkeit seines eigenen Seins. Und indem es ihm um den Grund der Möglichkeit seines eigenen Seins geht, geht es ihm um das, wozu es sagen könnte, es ist genug, es ist gut. Und dies ist auch der Grund dafür, warum sich mit der Problematik, die wir heute im Anschluss an Heidegger vielleicht am ehesten die Problematik der ontologischen Differenz nennen würden, drittens bruchlos das Problem der ethischen Differenz verbinden kann. Die Frage unde malum, woher das Böse, ist ja gleichsam der Zettel, der das Gewebe der Gedanken des siebten Buches immer wieder durchläuft und sie in ihrer existenziellen Einheit zusammenhält. Die Frage nach dem Bösen, das am Ende als nichtig erkannt wird, und also umgekehrt die Frage nach dem wahrhaft Guten, ist aber keine andere Frage als die Frage nach der eigenen Identität des Denkenden, insofern er Freiheit ist. Das sich Finden in der dreifachen Differenz, der Differenz des nur relativ Wahren, weil Unbeständigen, gegenüber dem Unveränderlichen, der Differenz dessen, dem es am Gutsein mangelt, gegenüber dem Quomelius Nihil, und den beiden Differenzen, die Differenz des Menschen zu sich selbst, dass eine Intentionalität erst dann in ihr Ziel gekommen wäre, wenn sie das gefunden hätte, angesichts dessen sie sagen könnte, es ist gut, es ist genug. Dass sich Finden in dieser dreifach einigen Differenz ist also das, was den Verfasser der Confessiones, die Libri Platonici, lehrten. Dass sich Finden in dieser dreifach einen Differenz führt den Menschen im Ganzen, aber nur noch einmal vor ein Darüber hinaus. Es reißt ihn in eine Kluft, deren eine Seite er ist, deren andere Seite ihm aber entzogen ist. Das Aufspringen dieser Kluft wird von Augustinus nun aber, und das scheint mir entscheidend, bereits als solches ausdrücklich in seinem Geschehen zur Sprache gebracht. Wie zeigt sich denn das Unvergängliche und das, in dem der Suchende zur Ruhe käme, was ihn erst zu sich selbst führen würde? Wir haben bis jetzt aus dem Text der Confessiones gleichsam nur das formale Verhältnis zwischen dem zu Erkennenden, das weder ganz ist noch ganz nicht ist, und dem, was schlechthin ist, herausgelöst. Und dieses Verhältnis könnte seinerseits noch einmal als ein abgeschlossen Erkanntes erscheinen. Denn hat das Erkennen nicht erkannt, dass es in dieser Differenz steht? Hat das Erkennen nicht erkannt, dass es das Veränderliche nicht erkennen könnte, wenn ihm nicht der Horizont des Unveränderlichen einleuchten würde? Dadurch aber könnte der Schein entstehen, dass Denken verfügte über das, was ihm einleuchtet. Indessen, in welchem Verhältnis steht das Denken selbst zu dem, denn wirklich, was ihm derart einleuchtet? Es wird, so bekennt Augustin, davon getroffen in ictu trepidantis aspectus. Es gelangt also keineswegs durch die Analyse eines schon Erkannten, sondern durch ein sich zeitlich ereignendes Ereignis zu dem, was schlechthin ist. In der Zeitlichkeit selbst dieses Geschehens aber bezeugt sich die Hoheit und Autonomie dessen, was schlechthin ist, gegenüber dem Denken. Es bezeugt sich jenes Supra, das keine räumliche Kategorie ist, sondern die eines ungeschuldeten Gegründetwerdens. Es manifestiert sich das Verhältnis der Gründung selbst, das Augustinus vielleicht am dramatischsten, und das heißt wiederum erzählend, zeitlich, eben im 10. Kapitel zur Sprache bringt. Und als ich dich zuerst erkannte, da nahmst du mich hin, damit ich sähe, dass etwas sei, was ich sehen sollte, aber ich noch nicht der wäre, der es zu sehen vermöchte. Und du schlugst blendhell in mich strahlend zurück meines Auges Unkraft, und ich erschauerte in Liebe und Erschrecken. und ich fand mich weit von dir in der Fremde des entstellten Ebenbilds. Es wird hier nicht eine Analyse vorgelegt, sondern es wird das Drama einer Vergangenheit erzählt, die freilich so erzählt werden kann, nur dank einer geschehenden, verschwiegenen und nur so bekannten, weil zu bekennenden Gegenwart. Das, was die Intentionalität des Sinnens und Trachtens in Gang setzt, es gibt sich zu erkennen, indem es zugleich den, dem es sich zu erkennen gibt, verstehen lässt, dass er in eine Geschichte verwickelt ist. Diese Geschichte ist die Geschichte einer ungeschuldeten Gründung und einer Liebe, die zugleich aber die Dissimilitude offenbar macht zwischen dem Gründenden und dem, dem sich die Gründung zu verstehen gibt. Deshalb kann diese Liebe nur dramatisch zur Sprache gebracht werden. Assum sistime, reverberasti infirmitatem, contremui amore et horrore. Mir scheint, dass dieses Stilmittel der dramatischen Darstellung in der Tat durch das Wesen des Verhältnisses selbst bedingt ist, das hier zur Sprache gebracht und bedacht werden soll. Und ich möchte auch vermuten, dass sich bereits hier ein tiefer liegender Unterschied zwischen den Platonikern einerseits und Augustinus andererseits anzeigt. Wie Herr Kollege Beierwald es im Platonismus der Renaissance gezeigt hat, kann man mit gutem Grund auch im Platonismus von einer theologischen Differenz sprechen. Platon weiß um das et ekainas tes usias, die Jenseitigkeit des grundlosen Grundes. Die Güte des Guten ist das für den Menschen Unverfügbare, auf das er sich gleichwohl als auf das Eromenon angewiesen findet. Was bei Augustinus aber ungleich stärker in den Blick tritt, ist die Geschichte dieses Verhältnisses selber, des Verhältnisses des Menschen zu der Güte des Guten, die Geschichte eines Geschehens, dessen Ursprung und Initiative nicht beim Menschen liegt und das sich letztlich als das Geschehen einer Verwandlung des menschlichen Sinnens und Trachtens zeigen müsste. Nicht du wirst mich in dich verwandeln, wie die Speise für deinen Leib, sondern du wirst in mich gewandelt werden. Deshalb lässt sich die theologische Differenz in dem ersten Verständnis des Wortes, das wir eben ausführten, im Text Augustins auch nicht scharf scheiden von der theologischen Differenz, die ich gerne die theologische Differenz im eigentlichen Verständnis des Wortes nennen möchte. Alles ist schon Geschichte. In dieser Geschichte gibt es freilich die Phase der Reflexion, die den Menschen in der Besinnung auf sich selber und durch den Gang in sein Innerstes zu jenem Augenblick des zitternden Erblickens dessen führt, was schlechthin ist. Diese Spitze freilich, in welcher er sich und das Worumwillen seines Denkens und Strebens findet, diese Spitze kann der Erkennende nicht präsentisch fixieren. Atium figere non evalui. Es gelang mir nicht, jenes Äußerste festzuhalten. Sondern der Erkennende wird von jener äußersten Erfahrung zurückgeschlagen in das hinein, was seiner Schwachheit das Gewohnte, das Solitum ist. Das Berührtwordensein von dem Spitzengedanken kann von dem Erkennenden selbst nicht in ein Geschehen des Lebens hinein umgesetzt werden. Dies macht den eigentlichen Schmerz aus, das Leiden des Menschen. Nun möchte ich das Ende von 8,12 interpretieren, dem Augustinus ausdrücklich von Schmerz spricht. Und dennoch geht es um nichts anderes als um den Weg. Es geht um nichts anderes als um die durch den Menschen geschehende Geschichte. Wie aber soll diese geschehen, damit sie zur heilen Geschichte wird? Es scheint mir überaus bedeutungsvoll, dass Augustinus über die Differenz des Conspecti et Repulsus Sensi, über die Differenz des Contremui Amore et Horrore hinaus, die man später in den Figuren der negativen Theologie wiederfinden kann, am Ende des siebten Buches ausdrücklich eine neue Differenz einführt, die wesentlich mit dem Phänomen des Gehens des Weges zusammenhängt. In den beiden letzten Abschnitten des siebten Buches nämlich, in denen sich Augustinus ausdrücklich Rechenschaft darüber zu geben versucht, welchen Sinn es denn hatte, dass er die Bücher der Platoniker las, erklärt er, dass es ihm nur dank dieser Beschäftigung später möglich gewesen sei, zu unterscheiden inter presumptionem et confessionem. Oder noch genauer, zwischen jenen, die zwar sehen, wohin der Weg gehen müsste, aber die nicht sehen, auf welche Weise, und andererseits dem Weg selbst, der zu der seligen Heimat führt, die nicht nur zu erblicken, sondern zu bewohnen ist. Ich habe den Eindruck, dass gerade diese Stelle in der Interpretation des siebten Buches der Confessionis bisher kaum beachtet worden ist. Und dass sie doch von größter Tragweite ist, weil von ihr her eigentlich erst die Gesamtbewegung des Denkens deutlich wird, die sich im siebten Buch der Confessionis vollzieht. Bedenken wir, was hier einander gegenübergestellt wird. Es ist auf der einen Seite das Sehen und Wahrnehmen. Es ist das Sehen, das auch an anderen Schlüsselstellen des siebten Buches bereits als das entscheidende Verb auftauchte. Ich sah mit dem Auge meiner Seele, über dem Auge meiner Seele, das unwandelbare Licht. Oder auch du nahmst mich hin, damit ich sehe, das sei, was ich sah. Dieses Sehen ist jener Akt, in welcher der Intentionalität, welcher der Mensch ist, sich die Wahrheit erschließt, welche in dem Ictus Trepidantis Aspectus kulminiert, jenem Schlag eines zitternden Erblickens, in welchem wahrgenommen wird quod est. In einem recht verstandenen Sinn kann man dieses Sehen als Presumptio bezeichnen, nämlich als Vorwegnahme. Vorwegnahme des einen, um das es in der dreifach einen Differenz der Entfaltung des Menschlichen geht. Was gesehen wird, ist deshalb konsequenterweise auch das Immutabile. Diesem Sehen, das eine Presumptio ist, stellt Augustinus aber nun den Weg gegenüber. Oder vielmehr, er begreift das Sehen sogar von vornherein als ein videre quo eundum sit. Worum geht es dem Sehen? Geht es ihm nur um das Sehen? Keineswegs. Sondern es geht ihm um das Auffinden des Weges, der zu gehen wäre, damit das Gute und so die Identität des Menschlichen als die Identität meiner selbst gefunden würde. Das Auffinden des Weges gelingt dem Sehen als solchem, das bis zu der Berührung durch das, was schlechthin ist, gelangt, aber lediglich der prinzipiellen Richtung nach, wenn wir so einmal das videntes quo eundum sit übersetzen dürfen. Von diesem bloßen videre quo eundum muss jedoch das videre qua via unterschieden werden. Von dem videre quo eundum muss die via ducens selbst unterschieden werden, die zu einer nicht nur zu sichtenden, sondern zu bewohnenden Heimat führt. Man wird, so scheint mir, den Sinn dieser augustinischen Unterscheidung nur begreifen können, wenn man das in ihr Unterschiedene im Lichte seiner ihm je eigentümlichen Zeitlichkeit versteht. Das Sehen als Sehen ist letztlich zeitlos. Und es sieht seinem Wesen nach letztendlich das Zeitlose, das Unveränderliche, in welches dann auch alle seine ihm nach und nach aufgegangenen Enthüllungen aufgehoben werden. Die Schritte in das Innere, die als Phasen eines immer umfassenderen Sehens gedeutet werden können, Sie werden am Ende doch aufgehoben im Sehen des einen und unvergänglichen Quod est. Setzt sich das Sehen aber in diesem seinem eigenen Äußersten fest, so sieht es zwar alles, aber es findet sich zugleich doch gelähmt, wie ein Bergsteiger, der sich verstiegen hat und nun auf der Spitze eines Felsens sitzt und zwar alles sieht, aber keinen Weg findet, der ihn wirklich zu dem führt, was er sieht, der es ihn wirklich erreichen ließe. Mit eben diesem Bilde vom Wanderer, der auf dem Berge sitzt und keinen Weg findet, verdeutlicht Augustinus in den letzten Sätzen des 7. Buches ja selbst die Differenz, auf die es ihm hier ankommt. Wer hingegen den Weg geht, dem geschieht es, dass er Schritte setzen kann. Dem geschieht es, dass er mit sich selbst vorankommt, gerade obwohl, um das Bild fortzuführen, in den einzelnen geschehenden Schritten das Ganze als das Gehen Leitende zwar anwesend ist, aber nicht überschaubar vorlegbar wird. Es bedarf beim Abstieg von dem Felsen immer des Mutes, sich auf den Weg zu verlassen. Das Sehen ist letztendlich. Der Weg hingegen geschieht. Und zwar geschieht er nicht in der Zeit, sondern er geschieht als die Zeit selbst, als die Via Ducens. Das Sehen ist letztendlich, das heißt, es ruht in der zugleich anwesenden Identität von Sehendem und Gesehenen. In dieser Ruhe ruht das Sehen in dem Gesehenen und dem Sehenden gegenüber. Das Gesehene geht dem Sehenden auf und es geht ihm in dem ausgezeichneten Falle des Sehens, des Quod est, durchaus als das Übermächtige und alles Gründende auf. Aber diese Ruhe des äußersten Sehens ist in Wirklichkeit ein durch Ablendung entstandenes Phänomen. Denn in Wirklichkeit, das heißt in der ganzen auf ihre eigene Zeitlichkeit aufmerksamen Wirklichkeit, zeigt sich diese Wirklichkeit ja als Ictus, als der Schlag des Erschreckens, als Amor und Horror zugleich, als das äußerste Aufgehen des Lichtes, das zugleich doch die Abständigkeit des Erkennenden selbst in seinem Leben gegenüber dem offenbar macht, was sich ihm zu äußerst zu verstehen gibt. Dagegen, der im Lichte dieser Differenz sich gebende Weg geschieht. Er ist nicht als ein zeitlos sich eröffnender Raum der Helle da, sondern er schenkt sich. Er schenkt sich als das, was die Freiheit des nach sich selbst suchenden Menschen einfordert. Und zwar so, dass es dieser Freiheit ihr sich bewegen allererst ermöglicht. Gemäß kann das, worum es hier geht, nur durch einen Paradigmenwechsel zur Sprache gebracht werden. Das Paradigma ist in der Tat nicht mehr das Sehen, sondern das Gehen. Dieses aber wiederum nicht als Ortsbewegung, sondern als das Vorankommen in dem entscheidend Menschlichen, wenn wir uns einmal so ausdrücken dürfen. Das Vorankommen in dem entscheidend Menschlichen aber ist immer schon ein Vorankommen, das zwischen Freiheit und Freiheit geschieht und letztlich zwischen der Freiheit Gottes und der Freiheit des Menschen. Durch den durchgängigen Gebrauch der Rede in der zweiten Person haben die Konfessiones im Grunde von Anfang an diesen Paradigmenwechsel vollzogen. Er kommt hier nun aber erst voll zum Tragen, in dem Augenblick, da in der Differenz, welche über die bloß gesehene theologische Differenz hinaus aufspringt, für den seine Bekehrung Bekennenden deutlich wird, dass er trotz aller Einsicht keinen Schritt hätte tun können, hätte ihm nicht die Freiheit Gottes in der Offenbarung das Gehen des Weges ermöglicht. Dabei kehrt sich für das nachsinnende Bedenken, das über dieses Geschehen nachsinnt, die Richtung der Intentionalität aber nun um. Eröffnete sich im Sehen die Intentionalität von dem Sehenden her, so wird jetzt deutlich, dass der Gehende sich in seinem Gehen der alles eröffnenden Freiheit Gottes verdankt. Ich erwachte in dir, so heißt es 14,20. Das heißt, der entscheidende Augenblick, der das Gehen des Weges in Gang bringt, wird mit einem Verbum beschrieben, das gerade die Zeitlichkeit dieses Geschehens selbst hervortreten lässt. Erwachen. Das Sehen, insofern es Sehen ist, kann nicht schlafen und also auch nicht erwachen. Es ist, wie Emmanuel Levinas gezeigt hat, wesentlich Schlaflosigkeit, Insomnie. Was aber hier geschieht, ist, dass solches alles Sehen, das doch nur Traum ist, verwandelt wird. Dass der Sehende in einen neuen Zustand seiner selbst gerät, und zwar durch eine Intentionalität, die ihm vom anderen Seiner her zukommt, dass er aufgeweckt wird und dass er dank dieses Aufgeweckt-Werdens im gleichen Augenblick auch erkennt, dass der Auferweckende infinitum aliter ist, unendlich anders, als wir ihn uns denken konnten. Damit wird in einem aber auch sichtbar, dass eben diese Erkenntnis selbst non acarne traebatur, nicht aus dem Fleische stammt. Die Antwort, die auf dieses Verstehen des Gehendürfens und mit diesem Verstehen zugleich geschieht, ist deshalb auch die Dankbarkeit. Gerade darauf hat ja auch Bernhard Welte im dritten Kapitel seiner Religionsphilosophie in dem Abschnitt über die symbolbildenden Akte unter dem Titel der theologischen Differenz hingewiesen. Dass die Dankbarkeit konstitutiv ist für jene Antwort, die sich im symbolbildenden Akt vollzieht. Alles, was die Platoniker gesehen haben, so heißt es am Ende des siebten Buches, wird im Nachsinnen über das Gehendürfen des Weges auch gesehen. Aber, das ist die entscheidende Differenz, nicht ohne Preisung deiner Gnade. Augustinus zitiert 1. Korinther 4,7, was hast du, was du nicht empfangen hättest. Diese Dankbarkeit führt dann aber durch sich selbst zur Liebe, zur wiedergebärenden Liebe, könnte man mit dem Meister Eckhart sagen. Gerade diese wird deshalb für Augustinus zu dem entscheidenden Distinguenz zwischen dem, was die Bücher der Platoniker lehren und dem, was in Jesus Christus als Gehen des Weges ermöglicht wurde. Zwar zeigt sich auch das äußerste Licht schon als Aeterna Veritas, Vera Caritas und Cara Aeternitas. Aber erst im Gehen der Via Ducens findet der Gehende zu der Edificans Caritas, der Liebe, die durch den Menschen auferbaut. Diese auferbauende, das heißt durch den Menschen die Geschichte als Geschichte des Heiles miterbauende Liebe, wird nun aber nur möglich durch die paradoxe Durchdringung zweier Zeiten, nämlich dadurch, dass uns im Fellkleid unseresgleichen, das heißt im Fellkleid einer endlichen Zeit, das Wort Gottes, das heißt der Mediator Dei et hominum, der Mensch Christus Jesus, begegnet. Gehen die Schritte eines Menschen und der Menschen miteinander aus der Spannung der dreifach einen Differenz hervor, die wir zu Beginn unserer Überlegungen beschrieben, so werden diese Schritte nun zu Schritten des Heiles dank einer eigentümlichen und paradoxen Durchdringung. Der überzeitliche Horizont der Wahrheit und Ewigkeit, dessen der Mensch fähig ist, wird durchdrungen von einem zeitlich sterblichen Geschehen, aber dank dieser Durchdringung und insofern sich ein Mensch auf diese Durchdringung einlässt, werden Schritte möglich, die selbst eine Zeit geschehen machen, welche die Zeit der Caritas Edificans ist. Dass eine Differenz zwischen der Zeit des Denkens als der Zeit des bloßen Sehens und jener Zeit der Caritas Edificans besteht, kann allerdings, wie Augustinus ausdrücklich bemerkt, erst erkannt werden, nachdem jene Begegnung mit dem geschehen ist, der in der Zeit des Menschen Schritte zum ewigen Leben hin ermöglicht. Postea, wie Augustinus ausdrücklich sagt, und ich meine, das wird nur für den ein Skandalon sein, der noch nicht begriffen hat, dass alles schon Geschichte ist. Die theologische Differenz in jenem Sinne, den wir jetzt am Ende vor Augen haben, ist insofern kein philosophisches Thema mehr. Und Heidegger, der, wie Max Müller berichtet, eine von der ontologischen Differenz zu unterscheidende theologische Differenz zu denken versuchte, musste diese mit Notwendigkeit in seinem Denken wohl wieder aufgeben, weil sie sich in der Tat nicht der Erfahrung des Denkens, sondern erst der Erfahrung des denkenden Glaubens erschließt. Heißt das umgekehrt nun aber, dass die christliche Theologie als die Auslegung des Offenbarungsereignisses der Philosophie nicht bedürfte? Lassen Sie mich versuchen, im Hinblick auf diese Frage das Fazit zu ziehen aus dem, was wir sahen. Erstens, Augustinus kennt sicher noch keine exakt definierte Unterscheidung zwischen Philosophie und Theologie. Vielmehr ist das, was ihn interessiert und was er in einem aus der Erfahrung der Bekehrung hervorgehenden Denken zur Sprache bringt, die eine Bewegung des Menschen hin zu dem, worin er mit sich eins werden könnte. In dieser Bewegung wird nun aber zunächst einmal der Gang des Denkens, der ein Gang von außen nach innen ist, und ein Gang von dem weniger Beständigen zu dem Beständigeren, und am Ende zu dem Quod est, insofern zu einem wichtigen und konstitutiven Moment, als ohne diesen Gang überhaupt nicht begriffen werden könnte, worum es dem Menschen in seiner geistigen Unruhe geht, die ihn als Menschen allererst ausmacht. Der Mensch gewinnt in der derart begriffenen philosophischen Reflexion in einer ersten und vorläufigen Weise seinen Selbststand. Diese Bewegung des seinen Selbststand gewinnenden und sich über sich selbst denkend klar werdenden Menschen ist, wie sich a posteriori zeigen wird, freilich schon in die weitergehende und von dem anderen des Menschen herkommende Bewegung einbegriffen, die Bewegung, in welcher der Mensch von dem Schöpfer, Offenbarer und Erlöser geliebt wird. Aber er, der Mensch, der des Unendlichen fähig ist und von daher seine ganze ihn konstituierende Unruhe empfängt, ist in diese Bewegung einbegriffen. Der Mensch in seiner Freiheit und nicht irgendetwas anderes, ein ewiges System oder dergleichen. Deshalb ist das Gewinnen des Selbststandes des Menschen in der philosophischen Reflexion nichts, was dieser einen Bewegung der Liebe Gottes widerspricht, sondern sie zeigt sich als notwendiges Moment dieser Bewegung selbst, notwendig insofern diese Bewegung sonst nicht wäre, was sie ist. Zweitens, will die Bewegung der philosophischen Reflexion aber wahr bleiben, so muss sie sich selbst rätselhaft bleiben. Denn schlösste sie sich in sich selbst, meinte sie, alle Rätsel gelöst zu haben, so schlösste sie sich von der weitergehenden Bewegung ab, die von dem Geber aller Gaben herkommt und schließlich erst in der Caritas Edificans ihren Zielpunkt findet. Weil das so ist, changiert die Beurteilung der Libri Platonici bei Augustinus denn auch ständig. Die Libri Platonici können den Menschen auf der einen Seite auf den Weg der Wahrheit bringen. Und in diesem Sinne benutzt Augustinus die Gedankengänge der Platoniker dauernd. Sie können auf der anderen Seite aber auch zu der in sich verschlossenen Wissenschaft werden, die aufbläht und den Menschen unter Ausschluss hält, das heißt von der größeren Wahrheit abschneidet. Wollte man Augustins Bewertung von so etwas wie Philosophie auf den Begriff bringen, so müsste man also sicher von einem doppelten Philosophiebegriff ausgehen. Die Gefahr einer in sich geschlossenen Reflexion, die ihre Rätselhaftigkeit nicht mehr bemerkt, sondern deren scheinbare Abgeschlossenheit für Scientia hält, kann aber drittens nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Besinnung, mit welcher der Mensch zu der Intelligentia sua zu kommen sucht, und sie schließlich von dem berührt erfährt, quod est, dass diese Besinnung unabdingbar ist, um das Ereignis des Heiles als Mensch empfangen und das Gehen der sie schenkenden Via Ducens wirklich verstehen zu können. Hätte der Mensch nicht die denkende Erfahrung seines Ausseins auf das Immutabile, die Vera Aeternitas und die Aeterna Veritas gemacht, so könnte er gar nicht verstehen, was das heißt, den Weg gehen zu dürfen. Wäre er nicht von der Ewigkeit berührt und wüsste dies in seinem Denken, so könnte er auch nicht verstehen, in welcher Weise sich Zeit und Geheimnis, göttliches Geheimnis und Zeit des Menschen, im sich zuschicken des Weges durchdringen. Gerade das Geheimnis der Zeit selbst als des geschehenden Menschenweges in der Nachfolge Jesu kann nicht verstanden werden, wenn nicht zuvor und in einem damit verstanden wird, inwiefern der Mensch, das zum Gehen des Weges fähig gewesen ist, das zum Setzen der Schritte fähig gewesen, der Schritte, durch die er selbst, der Mensch, das heißt Geschichte, geschieht. Ich möchte es in diesem Sinne verstehen, wenn Augustin im letzten Satz des 7. Buches sagt, das alles durchdrang mich, als ich den Geringsten unter deinen Aposteln las. Deine Werke hatte ich betrachtet und ich war erschrocken. Nur wer die Grenzen des Menschlichen erkannt hat, der bis an die Grenzen des Menschlichen gegangen ist und die Rätselhaftigkeit des Menschen erkannt hat, der kann über das Evangelium erschrecken und durch das Erschrecken erwachen und mit dem eigenen Leben auf den Weg kommen. Und nur er kann als Lehrer die theologischen Probleme ins Menschliche übersetzen und die menschlichen bis ins Theologische vortreiben, so wie dies Bernhard Welte in seinem Werke getan hat und tut.
Professor Bernhard Kasper wurde 1931 in Trier geboren. Er wurde 1959 zum Doktor der Theologie promoviert mit der Dissertation »Die Einheit aller Wirklichkeit – Friedrich Pilgram und seine theologische Philosophie«, die 1961 in Freiburg bei Herder publiziert wurde. Die Habilitation erfolgte 1967 mit der Arbeit »Das dialogische Denken – Eine Untersuchung der religionsphilosophischen Bedeutung Franz Rosenzweigs, Ferdinand Ebners und Martin Bubers«, die im gleichen Jahr bei Herder publiziert wurde. 1971 wurde Bernhard Kasper zum ordentlichen Professor in Augsburg ernannt. Er lehrte Religionsphilosophie und systematische Theologie. Von 1979 bis zu seiner Emeritierung war er ordentlicher Professor an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau. Als Nachfolger von Bernhard Welte und Klaus Hämmerle hatte er den Lehrstuhl für christliche Religionsphilosophie. 1995 erhielt er den philosophischen Ehrendoktor der Katholischen Universität Paris. Unter den Publikationen von Bernhard Kasper finden sich die Monographien »Wesen und Grenzen der Religionskritik« von 1974, »Sprache und Theologie – Eine philosophische Hinführung« 1975, »Das Ereignis des Betens – Grundlinien einer Hermeneutik des religiösen Geschehens« 1998 und »Religion in der Erfahrung – Einführung in das Denken Franz Rosenzweigs« erschienen 2004. Die zahlreichen Aufsatzpublikationen zu philosophischen bzw. religionsphilosophischen Fragen oder etwa zum Werk von Martin Heidegger oder Franz Rosenzweig können hier nicht aufgeführt werden. Dazu kommen mannigfache Herausgeberschaften, unter anderem auch bei den gesammelten Schriften Franz Rosenzweigs und Bernhard Weltes.